Ihr Lieben, Januar, ne, erster Monat im Jahr, und ich bin jemand, der ja auch öfters unterwegs ist, viel unterwegs ist, macht Jugendarbeit, macht Erwachsenenarbeit, macht Spaß, die Vielfältigkeit ist teilweise auch ein bisschen viel, aber es macht auch Spaß, die Vielfältigkeit. Und so seit einiger Zeit habe ich entschieden, ich brauche so ein Thema, was mich so durch den Monat begleitet, in meiner persönlichen Bibellese, wo ich in Mitarbeiterandachten oder Mitarbeiter-Team-Sitzungen drüber sprechen kann, nachdenken kann und wo ich auch drüber predige. Und diesen Monat, Januar, habe ich speziell als den Jakob- und Esau-Monat betitelt. Lag daran, dass meine Tochter gesagt hat, ich will Netflix. Kennt ihr das, den Wunsch? Ich will Netflix. Und Mama und Papa haben gesagt, ja gut, Netflix. Dann ist es Netflix. Und ich habe dann die Serie oder auch mittlerweile als Film gefunden, The Red Tent. Ja, kann man bei Netflix mal eingeben. The Red Tent ist ein cooler Film über die Geschichte von Jakob und Esau. Und wenn man das natürlich filmisch auch dann dargestellt sieht, dann ist man nochmal ganz anders in dieser Geschichte drin, die man ja wahrscheinlich schon seit der Kinderkirchzeit oder so kennt. Da wissen wir ja, der hat die Verse geschnappt schon bei der Geburt und da war da so viel zwischen Mama und Papa, der hat seinen Lieblingssohn. Also da war ziemlich viel Trouble im Haus, ne? Da gab es nicht so La Familia, sondern das war eher La Streita oder so. Und es ging nicht anders, als dass Jakob gehen musste. Ne? Er musste letztendlich seinen Weg gehen. Ich glaube, sonst hätte es den nächsten Brüderkrieg und Kampf und Mord wahrscheinlich gegeben. Der erste war Kain und Abel. Gell? Und ich werde es aber nicht auf die Geschichte bis zum Ende eingehen, weil wir wissen, und das ist ja das Schöne, nicht nur Hollywood-Streifen, auch Bibelstreifen können Happy Ends haben. Jakob und Esau versöhnen sich. Aber mich beschäftigt nochmal eine andere Geschichte heute mit euch, die ich auch dann thematisch ausgearbeitet habe. Und zwar nochmal die Begegnung zwischen Jakob und seinem Vater im Kapitel 27. Wer mitlesen möchte, darf, muss nicht. 1. Mose 27. Keine einfache Situation, in der wir hier landen, aber eine Situation, wo ein roter Faden drin steckt. Und dieser rote Faden lautet so: Es begab sich, 1. Mose 27 ab 1, es begab sich, als Isaak alt geworden war, seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. Er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, geh aufs Feld, jage mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe, und bring mir es herein, dass ich esse. Und jetzt kommt's: Auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Es geht um den Segen des Vaters. Birgit, du hast gerade gesagt, vor 2 Wochen dein Vater, mein Vater vor 4 Wochen, 5 Wochen mittlerweile, gestorben, allerdings mit 74. Aber du sprichst von auch einer Erfahrung für dich, wo du frei bist im Umgang mit dem Tod und was auf ihn wartet, und er geht den Schritt voran. Gehe ich voll mit dir, für ihn, mein Vater, war es auch eine Erlösung, Befreiung, viele Jahre Krankheit, Belastung, schwierig gewesen. Ja, und meine Seele kommt jetzt erst hinterher. So geht mir es jetzt. Mich haut's gerade nochmal rein. Nie wieder Papa. Ja, ich habe ihn, glaube ich, vor Jahren irgendwie schon losgelassen durch die Krankheit. Ja, bei uns war halt eben viele Jahre, wo ich gemerkt habe, er ist nicht mehr so richtig Teil von meinem Leben. Er ist körperlich anwesend und es geht dann halt um seine Krankheit, wenn ich da bin. Es geht darum, wie können wir Mama helfen, das Haus irgendwie zu handeln, währenddem Papa eben nicht mehr so. Das waren praktische Details. Und da habe ich meine Frau gefragt die Woche, das ist das Schöne, wenn man längere Reisen hat, Freisprechanlage, dann kann man in Ruhe telefonieren. Ich liebe es, im Auto zu telefonieren. Ist man nicht ganz so aggressiv mit seinen Mitbürgern, dann ist man in seiner eigenen kleinen Welt und schafft die Verkehrsregeln besser einzuhalten. Das ist eine Disziplin. Und da habe ich meiner Frau telefoniert und gesagt: Schatz, sag mal, wann kannst du dich daran erinnern, habe ich das letzte Mal mit meinem Papa eine intensive Unterhaltung haben können, dass ich gemerkt habe, er ist Teil von meinem Leben, er ist mein Vater. Und es geht nicht nur darum, ihn irgendwie durch diese Krankheit durch und irgendwie auf den Tod vorzubereiten. Das war gefühlt die letzten 100 Jahre, gefühlt. Ich habe keine Erinnerung mehr richtig an meinen fitten, lebendigen Vater. Ich habe keine mehr. Ich muss ihn jetzt gerade schon erholen und sagen, hey, da war mehr zu meinem Papa als diese Krankheit. Und wir haben da echt schon miteinander überlegt, weil schließlich sind wir jetzt auch in Deutschland wieder seit 16 Jahren. Das wird jetzt das 17. Jahr. Also meine Frau hat ja auch einen guten Abschnitt von dem Leben mitgekriegt. Und dann haben wir miteinander nachgedacht. Und haben gesagt, wo war mein Vater, so wie man sich vorstellt. Also vielleicht so meine heile Welt. Und dann kam ich eben auf diesen Jakob zurück, gerade angeregt durch Jakob. Und dann kam ich wieder auf ihn zurück. Und der Jakob bereitet sich vor und sagt, hey, meine Augen werden schwach. Ich bin alt geworden, weiß nicht, wann ich sterben werde. Und dann lass mich nochmal lecker essen. Das ist so eine Spezialität gewesen. Hätte er vielleicht dem anderen Sohn hätte er was anderes mitgegeben, aber bei ihm wusste er, hey, da gibt es das leckerste Essen, das ist so eine Spezialität. Lass uns nochmal so eine Gemeinschaft haben mit so einer Erfahrung, was uns immer geprägt hat. Dieses Essen von dir war immer lecker. Nochmal sowas erleben miteinander. Und ich möchte dir dann den Segen mitgeben. Und mir tut es gerade weh. Ich weiß nicht, Papa, du hättest mir noch einen Segen mitgeben können. In irgendeiner Form. Vielleicht nicht so klassisch alttestamentlich. Das war vielleicht damals mehr so gang und gäbe. Ich weiß nicht, wie es bei dir so die letzten Stunden waren oder der Abschied irgendwo so war. Aber Papa, du hättest mir noch irgendwas mitgeben können. Tut mir gerade ein bisschen weh. Und deswegen, es geht heute um Segen weitergeben. Aber es geht nochmal um einen Schritt mehr. Ich will eigentlich gerne einen größeren Schritt weitergehen und sagen, es geht jetzt nicht schon wieder um mich und um meine Befindlichkeit. Da geht es so oft darum, gell? Da drehe ich mich um mich und ich habe ja, in meinem kleinen Pity-Haus, wie man das sagt, in einer kleinen Gedankenwelt dann gefangen. Und deswegen auch im Lobpreis habe ich gedacht, wir müssen raus aus dieser Gedankenwelt. Die fängt uns so schnell. Ja, es beschäftigt uns. Es ist auch gut, in einem Gottesdienst mal so einen Gedanken nachgehen zu können. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber jetzt nochmal bewusst zu sagen, ich möchte mich daraus machen und sagen, Segen ist nicht nur, dann geht mir es vielleicht in meiner Seele wieder ein bisschen besser. Da ist eine andere Perspektive dahinter. Und diese Perspektive kann man ganz einfach beschreiben mit einer Reich-Gottes-Perspektive. Wie viel haben wir in unserem Leben die Reich-Gottes-Perspektive vor Augen? Ganz bewusst integriert und sagen, Herr, wir wollen es nicht nur für mich sehen, alles, was so ein Portionchen in der Predigt und in der Gemeinde mir gegeben wird, macht mich so ein Stück reicher. Nee, da ist nochmal ein größerer Horizont dahinter. Und wenn dann der Jakob seine Söhne segnet, ihm was Gutes nochmal mit auf den Weg gibt, dann sagt er nicht nur, ich packe dir dein Festbrot, dass du nicht hungerst, wenn du in der Schule bist. Guckst, dass du rechts wieder heimkommst, Mama hat wieder gekocht. Das reicht nicht nur für die nächsten paar Stunden, sondern da hat der Papa eine Perspektive, die weit über ihr persönliches Leben hinausgeht. Und heute Morgen, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ja, es kann uns persönlich, darf uns persönlich ermutigen, aber Gott macht nochmal den Horizont ein bisschen weiter auf. Ich habe diesen Satz gelesen, bei uns als Gemeinde geht es so viel, so oft, um das Miteinander funktionieren, dass wir eine fromme und nette Gruppe sind, um besinnliche Programme. Und die Reichgottesperspektive hat immer mit Rettung, Veränderung, Wachstum und Kraft zu tun, im Persönlichen und gemeinsam. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil sein Feuer in unseren Herzen brennt, weil seine Liebe uns drängt. Da habe ich gedacht, ja, mach nochmal die Augen auf, Markus. Guck nicht nur, dass wir das Festbrot für die nächsten Stunden kriegen. Hier geht es um eine größere Perspektive. Und lass uns da einsteigen. Lass uns das mitnehmen. Wenn wir also um Segen sprechen, reden wir nochmal ganz stark von dem, der den Segen auch gibt, was ihm wichtig war auf dem Herzen. Was ist unserem Vater wichtig? Was ist ihm wichtig? Was möchte er auch uns als Gemeinschaft mitgeben? Wenn du rausgehst, nimm dein Vesperbrot mit, aber nimm diesen Blick mit. Du gehst jetzt im Auftrag dieses großen Gottes. Du bist nicht mehr länger nur für dich unterwegs. Das braucht dich jetzt nicht dir Angst machen oder dich belasten. Im Gegenteil. Brust raus. Wow, du bist im Auftrag von diesem großen Gott unterwegs. Der gibt dir was mit, was ein größeres Bild. Wenn du in deine Klasse gehst, an deinen Arbeitsplatz gehst, wenn du nochmal in deine Nachbarschaft gehst, geht es natürlich auch ein bisschen um das nette Miteinander. Aber Gott segnet, sende dich da hinein mit einem Auftrag, so eine Perspektive zu sagen, bring das Reich Gottes, bring so Themen wie Veränderung oder Erlösung, bring es mit in deine Schulklasse. Am Montagmorgen, welche Klasse gehst du? 11. Klasse. Wir beten das in der 11. Klasse, wie heißt deine Schule? WHG. Dass da Reich Gottes mitkommt durch dich am Montagmorgen. Musst du mal vorstellen, mit welcher Perspektive du da reingehst. Also nicht jetzt, oh Mann, was passiert da, und schon wieder Angst zu haben, sondern hey, nicht nur zu sagen, hey, wie komme ich da irgendwie durch und bereite mich vielleicht fürs Abi oder sowas vor. Wie kommen wir da irgendwie, wie überlebt man die nächsten 1-2 Jahre? Sondern du kommst in die Klasse und plötzlich, hey, Gottes Reich kann jetzt durch dich anbrechen, weil Gott diesen Segen dir mitgibt, für dich persönlich, aber auch für die Klasse 11. Wow, hey, nochmal ganz andere Brillengläser, die wir da aufsetzen. Dein Arbeitsplatz. Ja? Geht es darum, ja, den Gehaltscheck wirklich verdienen? Geht es darum, dass der Chef okay ist mit dir, dass der Auftrag erfüllt ist? Wie heißt dein Arbeitgeber? Beko. Beko. Also, am Montagmorgen, wenn du zum Beko gehst und die Mitarbeiter triffst von der Pforte oder weiß ich, wie das da genau abläuft, und man sieht vielleicht nochmal eine Putzkraft und man sieht vielleicht schon die ersten, die ganz früh um 6 oder so schon da waren, schon vorarbeiten. Du wirst einen unterschiedlichen Menschen begegnen. Diese Perspektive mitbringen, nicht nur zu sagen, okay, schnell an meinen Schreibtisch, guck, was ist dran an E-Mails, schnell checken, checken, checken. Sondern, was könnte da passieren, wenn das Reich Gottes die Menschen ganz neu da anrührt? Und sie sehen vielleicht mit anderen Augen dich, wenn du reinkommst. Wow, Gott, Licht, Atmosphäre verändert sich, weil der Segen fließen möchte. Der wird nicht nur hier an der Tür abgegeben. Ich möchte da euch einladen, vielleicht in 2019, mal ganz bewusst dir die Themen anzuhören, mit die dich beschäftigen, und dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt schaue ich mir das mit der Brille an, ich bin nur nicht nur für mich selber und für meine eigene Familie so verantwortlich und dass es mir irgendwie gut geht, sondern mit dem Segen rüstet er dich aus und verändert auch das Umfeld um dich rum. Vielleicht mal an der und der Stelle den Mund aufmachen, mal was sagen, anders handeln, wie man erwartet. Einen Unterschied machen können an dem Stelle, wo du hingestellt bist. Gestern Abend nochmal einen Netflix-Film angeschaut. Der hieß dann Lionheart. Fand ich so cool, ne? Löwenherz. Kennst du ihn? Lionheart ist ein Film auch auf Netflix. Meine Frau hat den gefunden, weil meine Frau ist ja Südafrikanerin und sagt, oh, der klingt afrikanisch. Oder sahen so die Bilder aus. Dann haben wir gesagt, gucken wir mal wieder einen afrikanischen Film an. Und da ging es um eine nigerianisches Busunternehmen. Ja, das hatte praktisch so ein Netzwerk in Nigeria an verschiedene Stationen, die das praktisch angefahren ist, und der Chef ist halt eben durch Herzinfarkt und ist dann eben zurückgetreten, und seine Tochter sollte das Stück für Stück übernehmen, und als Frau in einer manndominierten Gesellschaft war nicht einfach, und sie hat da so ihre Erfahrung gemacht und letztendlich dann gut geleitet, letztendlich Happy End auch da in diesem Film. Und da ist mir es genauso bewusst geworden wie bei dieser Jakob- und Esau-Story. Dieser Vater hat sich vielleicht am Anfang noch ein bisschen gerungen, soll er jetzt seiner Tochter dieses Ding mitgeben, zu sagen, du führst jetzt diese Transportfirma als Frau, schafft die das in dieser manndominierten Gesellschaft, ihre Frau zu stehen? Aber er hat es dann zum Schluss gemacht und was sie gelernt hat, war einfach spannend. Aber dieses, ich gebe dir diesen Segen mit, vielleicht kann man noch mal einen anderen Titel dafür finden, diese Vollmacht mit. Wir bekommen eine Ausrüstung, die hat was mit Vollmacht zu tun. Ihr kennt es noch? Eine Vollmacht haben über etwas. Ich werde beauftragt, ich kriege das Recht. Das hat was mit Unterschrift vielleicht auch zu tun, aber hat was im geistigen Sinn was mit Segen zu tun. Ich habe die Freiheit, ich habe die Autorität, auch Entscheidungen fällen zu dürfen und die haben eine Auswirkung. Ja, das kann gleich ein bisschen belasten, aber muss es nicht. Weil du machst Dinge und wirst Dinge tun, die nichts mit dir zu tun haben in erster Linie, sondern die Gott mit und durch dich machen möchte. Und da wirst du Dinge tun, die Gott dir eröffnet. Und natürlich kannst du sagen, aha, ich kann es nicht und ich will es nicht und traue es mir nicht und glaube mir nicht so weit oder so. Dann sagt Gott, so sage jetzt ich, sagt Gott, schade, da muss ich jemand anders suchen, gell? Glaube ich. Aber vielleicht bist du bereit, derjenige und diejenige zu sein, die jetzt sagt, ich nehme mir den Segen mit und habe die Vollmacht meinen, den Unterschied zu machen dort, wo Gott mich hingestellt hat. Ich nehme das bewusst mit, weil ich weiß, ich komme nicht mehr in meinem eigenen Namen. Für Jakob hieß es danach nicht, jawohl, jetzt weiß ich sofort, was ich tun muss. Ich glaube, ich habe im Herbst mal den Namen über David gesprochen. David hatte auch diese Berufung bekommen und wurde auch nicht gleich König. Zurück zu den Schafen. Hä? Was soll ich denn da jetzt? Ich habe doch diese tolle Berufung bekommen. Vielleicht gibt es noch mal eine Zeit, wo du da nicht gleich Früchte sehen wirst, nicht gleich Durchbrüche sehen wirst, wo sich jetzt nicht gleich alles verändert und alle in der 11. Klasse plötzlich sagen, wie kann ich jetzt diesen Jesus kennenlernen? Ja, vielleicht sehen wir das nicht sofort. Braucht vielleicht nochmal eine Zeit der Vorbereitung. War bei David auf jeden Fall so und beim Jakob war das auch eine Zeit, wo er, glaube ich, auch noch nicht bereit war, diesen Schritt dann wieder auf Esau zuzugehen. Das Ding war zu heiß. Wenn er dann gekommen wäre, I'm sorry. Ne? Ich glaube, dem Esau wäre das Schwert rausgefahren. Ne? Es war eine Zeit, die braucht wahrscheinlich ein bisschen Distanz untereinander und dann gab es die Versöhnung später. Aber die Begegnung beginnt für mich vom Denken her eben an diesem Bett, wo Jakob merkt, ich werde schwach und ich möchte dir nochmal was mitgeben. Mir ist es wichtig, dass du zugerüstet wirst für das, was deine Aufgabe hier auf dieser Erde ist in 2019. Darum geht es vielleicht zum Anfang des Jahres ganz bewusst. Gott möchte dich ausrüsten. Er lässt dich nicht alleine kämpfen, deine Kämpfe. Er gibt dir den Blick weit über das hinaus. Soll ich die Medizin ein bisschen reduzieren? Soll ich meinen Therapeuten weniger besuchen? Soll ich öfter in Gottesdienst gehen? Soll ich vielleicht früher ins Bett gehen? Es geht nicht nur um die kleinen Schritte, so wichtig die kleinen Schritte sind, sondern es geht darum, den größeren Blick zu haben, die Reich Gottes Perspektive. Gott sendet jeden von uns hinein in das Umfeld, wo er dich gestellt hat und möchte dich auch da gebrauchen. Er bereitet es vor. Begeistert es euch ein kleines bisschen? Also mich begeistert es ein bisschen. Ja, es braucht so ein bisschen, bis man hinterherkommt, keine Frage. Aber nochmal zu sehen, es geht nicht nur um meine kleinen Sorgen. Es geht, wow, ich bin so ein Botschafter im Namen Gottes. Ich habe eine Vollmacht bekommen. Es geht nochmal um die Haltung. Es geht darum, wie ich mit Gott unterwegs sein möchte, wenn ich diese Reich Gottes Perspektive auch bewusst mitnehmen möchte. Wenn ihr mitschreiben wollt, schreibt damit. Das erste Wort ist Demut. glaube, es gibt auch ganz einfach Leute, die das gesagt haben. Vollmacht. Geil. Endlich mal Macht über Menschen. Wollte ich schon immer haben. Ne? Heißt doch so. Wie viel sind an der Position und wissen überhaupt nicht damit umgehen? Ich glaube, da haben wir auch schon genug Erfahrungen und haben schon gelitten drunter. Eine Portion an Demut daran zu gehen, vielleicht bei uns eher zu viel Demut. Wir Schwaben sind da auch stark geprägt. Ja, ja, kein Lob und ja, der Herr hat es getan und so. Kann so ein bisschen in die falsche Richtung kippen. Und trotzdem ist es ein Bestandteil. Demut. Wer da eine Bibelstelle braucht dazu, ich habe eine ganze Reihe. Vielleicht müsste ich euch das irgendwie kopieren. Psalm 95, Vers 6, Demut. Das Zweite, was ein wichtiger Aspekt einfach ist, um mit Gott da auch unterwegs zu sein, ist die Buße. Ganz bewusst auch da zu sagen, wo bin ich wirklich auch auf dem Holzweg, wo bin ich in eine Sackgasse hineingerannt, wo habe ich mich verleiten lassen, wo folge ich dem Bösen und verschweige es am liebsten. Buße ist ein wichtiger Aspekt, in unserer Beziehung mit Gott da unterwegs zu sein. Psalm 38, Vers 5 folgende. Ein Gehorsam gehört dazu, Johannes 3, 36. Gehorsam ist auch nicht ein Wort, was oft besprochen wird in der Gemeinde. Man will frei unterwegs sein, selbstbestimmt unterwegs sein. Ein Stück weit, mach, was du willst, ja, dann wirst du wirklich glücklich. Kannst du jede Werbung, kannst du verfolgen, was dir die Marketingabteilungen sagen wollen, ne? Mach, was du willst und dann wirst du wirklich zur Selbstentfaltung und dann kriegst du das alles hin. Gehorsam klingt so, aus dem Alter sind wir raus, ja, wo man gehorsam sein musste. Ich will doch eigentlich frei sein. Gehorsam Gott gegenüber gibt vielleicht wirklich die Freiheit, wenn man es von der Seite betrifft. Aber dann muss man Gott kennenlernen wollen und mit Gott unterwegs sein wollen. Und wenn ich sage, hey, ich folge dem, ich bin bereit, mich da drunter zu stellen, das öffnet vielleicht ganz neue Perspektiven, als zu sagen, oh, das schränkt ein und oh Mann, jetzt will wieder die Gemeinde irgendwie dich klein halten. Gehorsam kann ganz neue Freiheiten geben. Vertrauen, Psalm 62. Ja, ich glaube, wenn wir hinausgehen wollen mit dieser Reich Gottes Perspektive, Vertrauen ist ein ganz wichtiges Element. Es geht gar nicht ohne das. Traust du dir, beim Beko am Montagmorgen den Mund aufzumachen? Du sagst ja. Aber es ist nicht immer einfach. Dann sagt man vielleicht, es ist vielleicht lieber einfacher, wir halten den Mund und gucken, dass wir da ungeschadet durchkommen. Sollen doch diejenigen, die das verschuldet haben oder die irgendwie Teil von der Sache sind, sollen sich darum kümmern. Ich halte mich einfach mal raus, geht mich nichts an. Vertrauen, dass Gott einen da mal auch gebrauchen möchte. Dass es mal gut ist auch, den Mund aufzumachen. Vielleicht in der Klasse, wenn jemand gemobbt wird, mal den Mund aufzumachen und sagen, Leute, wohin geht ihr? Geht's hier? Was soll das? Ja, das nennen wir heutzutage Zivilcourage und dann hat man auch schon genug Geschichten gehört, derjenige, der den Mund aufgemacht hat, hat einen auf den Deckel bekommen. Gell? Und dann denkt man, lieber Mund halten. Ne? Gehen wir den sicheren Weg. Vertrauen, dass vielleicht der Mund aufmachen an richtiger Stelle trotzdem der richtige Weg ist. Trotzdem. Auch wenn ich solche Schlagzeilen auch lese und denke, komm, lieber Mund halten. Und daher folgt der nächste Schritt, Mut. Ja, ohne Mut geht es, glaube ich, auch nicht. Psalm 27, Mut. Und geschlossen oder schließen tun wir diese kleine Checkliste. Eine Freude an Gott braucht es auch. Eine Freude, damit unterwegs sein zu wollen, mit Gott was erleben zu wollen. Eine Erwartungshaltung auch ranzugehen und zu sagen, ja, mit diesem Vertrauen in diesen Gott, der ist nicht ein Sklaventreiber, irgendwie ein Ungerechter. Psalm 100, die Freude auch an unserem Gott und Jesus. Diese Punkte, sehr komprimiert, kompakt, will ich mal sagen, vielleicht, wenn ihr da mal tiefer nochmal reingehen wollt, vielleicht lest ihr die Bibelstellen einfach durch. Ich kann sie vielleicht euch auch irgendwie der Birgit oder so nochmal geben, wenn jemand sagt, ich möchte da hinein. Aber es ist mir, geht es nicht so sehr, um zu sagen, ich muss die 6 Punkte beachten und dann wird alles gut und richtig. Es geht mir mehr darum, nochmal bewusster auch hineinzugehen in das, wo Gott uns hineinstellt. Ne? Nicht als eine Belastung wiedersehen, wenn der Wecker morgens klingelt, sondern zu sagen, Herr, ja, ich brauche persönlich deinen Segen und deine Befähigung oder so, aber ich brauche sie vor allen Dingen, ich brauche den Blick für die Menschen, in die du mich hineingestellt hast, den Blick, dass du mich ganz bewusst mit dieser Reich Gottes Perspektive reingestellt hast. Und du gibst mir eine Vollmacht. Du unterschreibst es, du segnest mich, du gibst mir eine Vollmacht, da hineinzugehen und mit den Gaben, die du auch brauchst, ausgerüstet zu sein. Wow! Bei Jakob und Esau gab es zum Schluss die Versöhnung. Bei David ging es zum Schluss tatsächlich dann als König weiter. Es gab danach große Durchbrüche im Alten Testament und große Entwicklungen von Leuten, die wir heute in- und auswendig kennen. Das war Altes Testament. Jetzt sind wir 2019. Schreib du deine Geschichte. Schreib du deine Geschichte. Schau nicht nur auf das, was damals war, die tollen Helden der vergangenen Zeit. Mach du deine Geschichte mit Gott. Und es beginnt einfach mit ihm da, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal sehen. Klasse 11, mittlerweile vielleicht dann Klasse 12 oder so. Ja, was Gott da durch dich macht. Oder beim Beko. Oder wo wir immer hingestellt sind, in der Nachbarschaft, in der Familie. Ich wünsche euch da wirklich neue Perspektive, neuen Mut, neuen Blickwinkel, neue Augen. Ne? Epheser, Augen des Herzens. Seid damit gesegnet. Das gibt der Vater dir mit. Der Vater stirbt zwar nicht jetzt wie jetzt im leiblichen Sinne, ja, aber das gibt er dir mit. Diese Vollmacht fürs Leben, die hast du. Lass uns beten.